Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn es wieder mal ein bisschen regnet, typischer harzer Sommer. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir sitzen ja hier drin im Trockenen und im Warmen. Die Doris ist heute Morgen hier und hat liebe Grüße von ihrem Sohn mitgebracht, dem Michel, der bei Mercy Ships arbeitet, und er lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Danke dafür und auch liebe Grüße zurück. Auch wenn der Kontakt von unserer Seite manchmal etwas kurz ist, weil auch so viele Sachen einfach da sind. Wir haben ja immer viele Entschuldigungen dafür, warum manche Sachen nicht laufen, aber er ist auf alle Fälle immer in unseren Herzen, weil wir wissen, was er für einen Dienst für Jesus tut, dort in Afrika und wo auch das Schiff auch immer liegen mag, wenn er mit dem unterwegs ist, und dass er dort das, was er mal gelernt hat, einsetzen kann und das auch erweitern konnte und dort wirklich auch Kindern und Erwachsenen helfen kann mit seinem Dienst. Antje hat ja so ein Eingangswort gehabt über Erkenntnis und einen Satz, ein ganz kleiner Satz, der stach für mich heraus, nämlich da es darum ging, Erkenntnis des Herrn, zu erkennen, wer Gott ist, weil alles andere ist darin eingeschlossen. Alles andere ist darin eingeschlossen, zu erkennen, wie Gott ist. Ich habe vor einiger Zeit hier darüber gepredigt, ob Gott in deinem Leben noch über den Rand malen darf, ob Gott noch eine Chance hat, Dinge in deinem Leben zu tun, die deine Erkenntnis und das, was du schon weißt, übersteigen, weil Gott ist größer. Und ich habe vor 14 Tagen in der evangelischen methodistischen Kirche die Predigt gehalten, als wir den gemeinsamen Gottesdienst hatten, und das Thema war Druck. Unser Leben steht ständig unter Druck und ohne Druck gibt es keine Veränderung. Die Frage ist, wie wir mit dem Druck umgehen. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass alle Umstände zunächst erst einmal neutral sind. Denn ob da draußen ein Auto steht oder nicht, das interessiert mich momentan überhaupt nicht. Ob irgendwo eine Ampel auf Rot schaltet oder nicht, interessiert mich auch nicht. Das interessiert mich nur in dem Moment, wo ich nämlich bei Rot rüberfahre. So eine blöde Ampel. Ausgerechnet da, wo ich fahre, schaltet dieses blöde Ding auf Rot und ich werde geblitzt. Das heißt, einen Monat zu Fuß gehen, 3 Punkte in Flensburg, 150 Euro, wenn ich gut davon komme, vielleicht auch 400 Euro, je nachdem, wie schnell ich über die Ampel gefahren bin. Aber diese blöde Ampel. Es ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Mit den Umständen um mich herum, mit dem, was mir so begegnet. Also wer glaubt, dass eine Ampel Schuld haben kann? Das Kuriose ist ja, wenn ich Einspruch einlege gegen einen solchen Bußgeldbescheid und sage, die Ampel hatte Schuld. Kurioserweise kann ich mir also permanent einreden, dass diese Ampel Schuld hatte, aber die Punkte und die Geldstrafe und das Fahrverbot kriege ich. Komisch, obwohl die Ampel Schuld hatte. Es hängt also ganz davon ab, wie du mit diesen Umständen umgehst. Und genauso verhält es sich auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist zunächst erstmal neutral. Denn wenn ich nicht darin lese und es nicht an mich heranlasse, interessiert mich das nicht. Da habe ich auch mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Wenn ich aber anfange, das zu lesen und auf mich beziehe, dann merke ich mit einmal, dass so gewisse Dinge mit meinem Leben nicht vereinbar sind. Es hängt ganz davon alleine ab, wie du dich entscheidest, wie du das Wort Gottes verstehst, wie du die Bibel verstehst, wie du das verstehst, was Gott dir zu sagen hat. Du reagierst. Wenn wir also auf die Bibel aufschlagen und darin lesen, dann kann es sein, dass uns das Wort Gottes unter Druck setzt, weil die Diskrepanz zwischen dem, was da an Anforderungen steht, und unserem Leben so unüberbrückbar groß ist, dass ich damit nicht wirklich umgehen kann als Mensch. Und das Interessante ist, dass sich aus dieser Situation heraus zwei Hauptlinien ergeben. Hauptlinien, die wir auch in fast allen Gemeinden wiederfinden. Und diese Hauptlinien sind einmal, dass ich sage, ey, bleib mal locker. Da steht zwar drin, was wir alles so richtig und falsch machen können. Und die Bibel ist ja auch nur dafür da, dass wir wissen, was richtig und falsch ist. Und wenn wir was Falsches machen, auch nicht so schlimm, bleib mal geschmeidig, ja. Von wegen, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das musst du anders machen. Also bleib mal ein bisschen locker, ja. das lasse ich dann auf mich wirken. Und so richtig umgehen kann ich auf Dauer mit so einer Haltung mit dem Wort Gottes nicht. Und das merke ich in meinem Leben und ich versuche diesen Druck, der sich darin aufbaut, auch auszuweichen. Das kann dann sein, dass ich meinen Trost in Alkohol suche, in Partys, in falscher Gemeinschaft, in falscher Gesellschaft, mit anderen Dingen. Und ich sage nicht, dass du das nicht tun sollst. Du bist für dein Leben selber verantwortlich. Ich bin für mein Leben verantwortlich. Ich kann für dein Leben und will auch gar nicht für dein Leben Verantwortung übernehmen. Aber so wie du damit umgehst, ist deine Sache. Du reagierst auf das, was dort steht. Und du reagierst auf den Druck, der sich dadurch aufbaut und du entscheidest in deinem Leben, was du damit tust. Das ist relativ leicht zu entlarven, wenn jemand einen solchen Lebensstil an den Tag legt, weil das ist offensichtlich, das sieht man, das ist also überhaupt nicht so unterschwellig, wie vielleicht die andere Linie. Die anderen werden nämlich hart zu sich selbst. Und anderen gegenüber. Man spürt förmlich, wenn man also mit bestimmten Leuten so längere Zeit zusammen ist, wie sie sich anstrengen, möglichst gut zu sein, einen guten Christen abzugeben, sich selber Dinge auferlegen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, ganz krass und toll, wie sie also auch ein Vorbild dann sind, wie man mit dem Wort Gottes umgeht, wie man das alles macht, was da steht und dann auch gehorcht und auch immer wieder auf Gehorsam gepocht wird und tolle Sache, olle Fu, Mann, das sind doch richtige Vorbilder. Oft ist es aber so, wenn dann das Leben solcher Leute betrachtest, dass das Umfeld hinter den Ansprüchen und das eigene Leben vor allen Dingen auch hinter diesen Ansprüchen oft zurückbleibt. Und auf der einen Seite diese knallharte Linie und auf der anderen Seite die eigene Unzulänglichkeit, die natürlich auch offensichtlich wird, denn niemand ist perfekt. Und preis dem Herrn. Ich bin Perfektionist und das ist eines meiner größten Mankos in meinem Leben. Aber ich bin froh, dass ich nicht perfekt bin, denn wenn ich perfekt wäre, würde es niemand in meiner Gegenwart aushalten. Und dann bleiben sie also in ihren eigenen Ansprüchen, hinken sie hinterher und oft ist es so, dass dann auch Familie, Geschwister auf der Strecke bleiben. Das Zeugnis nach außen ist nicht besonders anziehend, von beiden Seiten nicht. Egal, ob das jetzt mit Ausschweifung zu tun hat oder mit harter Linie, es ist irgendwie, macht das nicht wirklich Sinn, wenn andere Menschen, die Jesus nicht kennen, das betrachten und sagen, also das sind Lebensstile, das kenne ich aus der Welt genauso. Also da gibt es Menschen, die sind nicht gläubig und die haben auch ihre Prinzipien und die sind Prinzipienreiter und die gehen da durch und machen das und sind so und die eigenen Fehler werden dann so ein bisschen wegdiskutiert und weggelabert und da stellt man sich nicht. Und das andere mit dem Ausschweifen, naja, irgendwann wird dann der Betreffende oder die Betreffende ja dann zur Erkenntnis kommen, dass das irgendwie nicht so die Richtung ist. Viele werden dann auch kriegen Probleme mit dem Alkohol, kriegen Probleme mit Drogen, mit anderen Geschichten, mit Pornografie, mit Workaholic und was weiß ich alles. Teilweise ist da eine aufgestaute Wut in dem Herzen, die sich dann immer an den unmöglichsten Stellen entlädt. Anstrengung und Härte lassen keine Liebe erkennen, also fast keine Liebe erkennen. Das ist sehr wenig, was dabei rüberkommt. Und so eklatant wie das ist, niemand passt zu 100% in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt in beiden Sachen Überschneidungen, denn der, der hart zu sich selbst ist und weiß, was das Wort Gottes ist, und du musst nur dies und jenes glauben und dann wirst du schon sehen, dann wird der Herr dir schon helfen. Selbst die haben Probleme in ihrem eigenen Leben, die sie nicht wegdiskutieren und kaschieren können, die auch in Richtung der anderen Seite gehen. Und umgekehrt ist es genauso auch derjenige, der eigentlich mehr so auf Ausschweifung ist und alles Mögliche da ausprobiert und macht und tut. Selbst der weiß vom Wort Gottes, das kann nicht ganz richtig sein, aber ist ja egal, jetzt lebe ich erstmal das. Beide Wege führen in die falsche Richtung, haben nichts mit Wachstum und Veränderung zu tun. Um so zu sein, angestrengt und hart oder ausschweifend, brauche ich also nicht Christ zu sein. Das finden wir also draußen tagtäglich. Da ist es sogar noch exzessiver als das, was teilweise in der Gemeinde sichtbar wird. Und da bin ich wieder auch mit Antje konform. Das Tragische ist, die wenigsten gestehen sich das ein. Wir sind dumm. Es ist einfach so. Wir sind einfach, und um das Bild von Jesus zu gebrauchen, wir sind einfach dumme, blökende Schafe aus Johannes 10. Und wir brauchen die Führung. Wir brauchen das, was Gott uns eigentlich geben möchte. Wir sind einfach dumm. Wir gestehen uns das aber nicht ein. Und wir gestehen uns auch nicht ein, dass wir knapp daneben liegen in vielen Bereichen und am Zentrum vorbeigehen von dem, was Gott eigentlich für uns gedacht hat. Manchmal erwischt es den einen oder anderen dann in einem solchen lichten Moment, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Und dann wechseln sie die Seiten. Und die kommen vom Regen in die Traufe. Der mit der Ausschweifung kriegt mit einmal den Dreh, oh, ich muss mehr dem Wort Gottes gehorchen, ich muss mich mehr anstrengen, und wechselt dann rüber. Und der andere sagt, oh, das ist alles so ein Druck und so eine Sache. Und so, das ist ja dann eigentlich auch die andere Richtung, dass man dann eben sagt, okay, ich gehe jetzt auch auf Partys, ich mache das auch, die anderen machen das auch, ist gar kein Ding, ist überhaupt kein Problem. Ich finde das voll in Ordnung. Also versteht mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass ihr das nicht mehr tun sollt, alles. Da bin ich weit von entfernt. Und ich kann euch nur sagen, dass das, was wir heute Morgen hier betrachten, letztendlich genauso gut für mich gilt, weil die mich kennen, wissen, dass ich mindestens zu einer Linie gehöre oder gehört habe. Ich hoffe, dass ich da rauskomme. Ich will da nicht mehr sein. Die größte Schwierigkeit, die wir in unserem Leben haben, wenn wir also so miteinander verfahren und auch so miteinander umgehen, auch mit uns selbst, ist, dass wir uns selbst nicht angenommen haben. Dass wir selbst mit uns nicht klarkommen. Und das äußert sich eben darin, dass wir auf die eine oder andere Schiene laufen. Indem wir dann aus der einen oder anderen Hauptlinie oder Strömung Zeugnis geben wollen von Jesus, spüren die anderen ganz genau, ob wir in der Freiheit und im Frieden sind oder ob wir uns anstrengen und hart sind oder ob wir einfach alles total easy sehen und alles gar keine Bewandtnis hat für mein Leben und das einfach irgendwie so dazugehört. Die anderen spüren das ganz genau. Wozu also Christ werden? Und diese Hauptströmungen blockieren uns in unserem Umfeld, in der Gemeinde. Und das ist einer der Hauptgründe meines Erachtens nach für Stagnation, für Stillstand, sodass es nicht weitergeht. So schön ich den letzten Gottesdienst fand, dass 5 Leute aufgestanden sind und ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist nicht normal in unserer Gemeinde. Und das deutet auch darauf hin, weil es nicht normal ist, dass es eben nicht normal ist. Es ist einfach so. Es wäre schön, wenn das normal wäre. Und insofern sind doch manche Dinge einfach da, die uns auch daran denken lassen können, dass es auch Stagnation gibt. So wie wir als Reaktion auf das, was im Wort Gottes steht, die Dynamik, die sich in jedem von uns als persönliches Leben im Umgang mit der Bibel darstellt, ist immer noch die Diskrepanz, die uns zu schaffen macht zwischen dem Anspruch des Wortes Gottes und dem, was die Bibel uns sagt. Und wir sind nicht in der Lage, und das meine ich auch so, wie ich das sage, wir sind nicht in der Lage, uns diesem Druck zu stellen. Und weil wir nicht in der Lage sind, diese Diskrepanz in unserem Leben aufzulösen, driften wir in die eine oder in die andere Hauptlinie ab und merken gar nicht, dass wir so eigentlich so ein bisschen am Ziel vorbeilaufen. Und dann kommt noch dazu, dass diese Hauptströmungen und Hauptlinien in der Gemeinde sichtbar werden und natürlich auch spürbar im Miteinander. Das ist ja wieder da, also diese eigene Dynamik, die in deinem persönlichen Leben ist, diese Dynamik bringst du auch in die Gemeinde. Und so haben wir dann eine ganze Menge von verschiedenen persönlichen Dynamiken, die sich zusammenfinden, und so arrangieren sich dann diese einzelnen persönlichen Dynamiken zu einer Gemeindedynamik. Die einen sagen, was die für ein Lotterleben führen, wie ungeistlich die sind. Und die anderen werfen den anderen wiederum Gesetzlichkeit vor. Und dann stehen sich zwei Lager gegenüber, und das ist ein Dilemma, einer meist unbewusst gesteuerten gegenseitigen Blockade. Und so steht die Erwartung, dass die anderen sich ändern, weil sie dir und deinen Vorstellungen, Erwartungen und Erkenntnisstand nicht entsprechen. Es funktioniert so nicht. Es kann nicht sein, dass du immer auf die anderen wartest, dass die anderen sich ändern und dann geht es dir besser. Weil Jesus hat eine persönliche Beziehung mit dir. Und was in dem Leben der anderen passiert, es sei denn, Gott hat dir explizit für alle anderen diese Verantwortung gegeben. Also dann bin ich da raus aus der Geschichte. Aber dann steh jetzt bitte auch auf und sag, ich habe die Verantwortung für alle anderen. Du bist für dein Leben verantwortlich und was in deinem Leben passiert, nicht die anderen. Und indem wir immer erwarten, dass die anderen sich ändern, bleiben wir selber stehen, weil wir bewegen uns nicht. Und das ist eigentlich auch eine Form von Stagnation, die nicht gesund ist, die uns nicht weiter voranbringt. Und so entsteht in unserem Leben, Paulus nennt das, und alle Plage und Sorge, die an jeder Tag mit sich bringt, das haben wir sowieso in unserem Leben. Das Leben ist unfair, das Leben ist nicht einfach, das Leben ist einfach eine Schweinerei, das, was da draußen passiert, weil wir nämlich in einer gefallenen Welt leben und es ist einfach ein Problem, damit umzugehen. Und wenn wir uns dann auch noch anfangen, in der Gemeinde solche Blockaden aufzuerlegen, wie wollen wir dann, das fördert doch zusätzlichen Frust. Da kommen dann solche Aussagen, alle mögen mich nicht, alle lehnen mich ab, keiner lässt sich von mir wachrütteln, keiner hört auf dich, wenn du was Ernstes ansagst, irgendwie geht alles aneinander vorbei. Ja, die Frage ist ja, warum sage ich denn was, warum mache ich denn was? Mache ich das für meinen Herrn oder mache ich das für mich oder für den anderen? Kann sein, dass es dem anderen hilft. Ich habe zum Beispiel... Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich hier heute Morgen predige und das des Öfteren auch tue in dieser Gemeinde, ich habe nichts, was ich dir bringen kann, gar nichts. Ich habe kein Leben in der Tasche, ich habe kein Leben, was ich machen kann, ich habe nichts, ich habe gar nichts. Das, was ich habe, sind Worte. Und wie du mit diesen Worten umgehst, das ist deine Sache. Das ist deine Sache, was Gott dir damit sagen will. Und es ist nicht meine Sache. Ich kann nichts in dir bewirken, ich kann nichts in dir verändern, ich habe auch kein Ziel damit, irgendetwas sich in deinem Leben primär ändert. Preis dem Herrn, wenn es dein Wort erreicht, so wie letzte Woche Sonntag, als die fünf aufgestanden sind und ihr Leben Jesus gegeben haben. Preis dem Herrn, wenn solche Sachen passieren, aber das liegt doch nicht an mir. Du bist doch derjenige, der hört. Diejenige, die hört. Du reflektierst doch das, was ich sage, auf deinem Hintergrund, auf deinem Erkenntnisstand, auf dem, was du erlebt hast in deinem Leben. Also mach mich nicht dafür verantwortlich. Danke. Und so stehen wir dann in der Gemeinde gegenüber. Ich nicht, du bist schuld. Du bist schuld. Ich konnte nicht anders, weil du. Hast du dich mal gefragt, warum du nicht anders konntest? Hast du dich mal gefragt, warum Jesus immer anders kann? Jesus kann immer anders. Egal, was du in deinem Leben verzapfst, egal, welcher Streit im Moment schwelt, egal, welche Ungereimtheiten da sind, in diesem Moment, egal, wie es in deinem Herzen aussieht, sagt Jesus ja zu dir. Ist das wirklich so, dass wir so leichtfertig mit der Schuld umgehen können und sagen können, du bist schuld? Vielleicht hast du schon 5-mal die Arbeitsstelle gewechselt. Und jedes Mal hatten deine Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Schuld. Komisch aber, dass das immer nur dir passiert. Hat das vielleicht was mit dir zu tun? Du hast vielleicht schon ein paar Mal die Gemeinde gewechselt. Wir hatten so ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde. Die haben die Gemeinde schon durch. Also alle Gemeinden hier im Harz. Und die sind jedes Mal gegangen nach 2-3 Jahren, weil die Gemeinde hatte Schuld. Wenn das immer wieder den gleichen Leuten passiert, müssen sie sich langsam mal fragen, ob es nicht an ihnen selber liegt. Auch wenn die Situationen einzeln für sich genommen argumentativ immer schlüssig sind. Aber es kann nicht immer nur an den anderen liegen. Das hatten wir schon mal. Entschuldigt mir, dass der eine Busen nicht verdeckt ist, aber das geht bei uns in der Gemeinde auch. Das ist übrigens auch von der christlichen, ist von der christlichen Seite kopiert, ja. Oh weia, das gibt wieder Zunder. Aber das mit dem, du bist schuld, das hatten wir schon mal. Hast du nicht gegessen von dem Baum, den ich dir gebot? Du sollst nicht davon essen, da sprach Adam. Die Frau, die du mir zugesellt hast, also Gott, du hast Schuld, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, die hat Schuld, nicht ich. Du bist schuld. Gott hat selber Schuld. Was macht er auch so einen Blödsinn? Also ehrlich. Seid doch mal ehrlich. Wenn wir Adam und Eva betrachten, wissen wir, dass sie selber die Entscheidung gefällt haben, in ihrem Leben das zu tun. Da war der Baum der Erkenntnis, von dem sie nicht essen durften. Das war die einzige Schwierigkeit, die sie überhaupt im Paradies hatten. Sie waren versorgt mit allem, was sie hatten. Sie hatten jeden Tag Gemeinschaft mit Gott. Die einzige Schwierigkeit war dieser eine Baum, von dessen Frucht sie nicht essen durften. Was machen die? Haben nichts Besseres zu tun, als von der einen Baum zu essen. Und das ist der Grund, warum wir so viel predigen. Also wenn du jetzt dir das mal so vor Augen führst und dann, wie oft du also nicht so vielleicht mit den Buchstaben du bist schuld denkst, aber dass die anderen irgendwas in deinem Leben verzapft haben und du konntest nicht anders. Also Eva hat das auch von sich behauptet. Sie konnte nicht anders. Und Adam hat auch von sich behauptet, er konnte nicht anders. Hallo? Sind wir da noch irgendwie auf einer Linie? Sind wir da schon raus oder sind wir da noch drin? Warum machen wir das dann, wenn wir so etwas tun? Wer von euch, und da gebe ich dir wieder recht, Antje, wer von uns möchte schon gerne zugeben, dass er dumm ist? Weil wenn wir nämlich zugeben, dass wir dumm sind, dann stehen wir in einem schlechten Licht da. Wer möchte denn schon gerne in einem schlechten Licht dastehen? Ist Freiwillige vor? Wer möchte gerne in einem schlechten Licht dastehen? Also ich habe jetzt wenigstens damit gerechnet, dass einer sich meldet, aber noch nicht mal einer. Also keiner von uns hier möchte in einem schlechten Licht dastehen. Coole Geschichte, finde ich. Und das ist auch der Grund, warum wir den anderen die Schuld geben. Ist ein bisschen undeutlich, aber ich kann euch sagen, was da steht. Indem wir nämlich den anderen die Schuld für das geben, was wir sind, stehen wir nämlich selber nicht in einem so schlechten Licht da, sondern wir stellen den anderen in ein schlechteres Licht, damit wir uns selbst besser fühlen. Das kannst du jetzt annehmen oder nicht. Also wenn du, egal ob du weltliche oder christliche psychologische Bücher liest, die beschreiben alle davon. Das ist also neutral, das hat nichts mit Christsein oder Nicht-Christsein zu tun, sondern es ist einfach so, dass wir mit dieser Schuldzuweisung einfach uns selber ein bisschen besser fühlen und nicht mehr so schlecht, wie wir eigentlich sind. die Krux an der Geschichte ist, wenn, egal von welcher Seite du dich dieser Geschichte näherst, egal ob du das Leben mit Ausschweifung für dich als Ziel hast oder lebst, oder das Leben eines Hardliners, der genau das Wort Gottes immer wieder verteidigt. Wir wünschen uns ja so sehr immer so gerne so einen Mittelweg. Wenn man sich also von beiden Seiten nähert, und dann kennen wir ja das mit dem schmalen Grat, und dann kann man natürlich nach rechts und links runterfallen und solche Geschichten, die kennen wir ja. Aber ich muss euch leider enttäuschen, den gibt es hier nicht. Es gibt hier keinen Mittelweg. Ja, was machen wir denn nun mit der Geschichte, wenn sie sich tatsächlich so verhält, wie sie ist? Wenn ihr dem folgen wollt und folgen könnt, was ich bis jetzt gesagt habe, wie kommen wir denn da raus? Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Kindermalbuch. Das finde ich gut, das Bild. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es steht in Lukas 15, 11 bis 32. Die sich schon ein paar Tage in der Gemeinde bewegen, die kennen das ja in- und auswendig. Tausendmal gehört, immer wieder auch von verschiedenen Seiten betrachtet, von der Seite des Vaters, von der Seite des Zuhausegebliebenen, von der Seite dessen, der von seiner Reise vom Schweinetrog nach Hause kehrt und der Vater dann diesen stinkenden Typen in die Arme nimmt und dann abknutscht und eine Party feiert und dass der andere sich beschwert und so ein bisschen mucksch ist. Das kennen wir doch alles und das ist doch das Wunderbare und wir beziehen das immer auf die Menschen, die vor allen Dingen den Verlorenen, der hier zurückkehrt, das beziehen wir immer auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dann nach Hause zum Vater kommen. Und da bin ich wieder bei dem Vers aus Epheser. Uns fehlt Erkenntnis Gottes. Der verlorene Sohn lebte wo? In Ausschweifung. Hallo, hallo. Seid ihr noch mit mir? Der verlorene Sohn lebte genau das, wovon ich eben gesprochen habe. Alkohol, Drogen, Sex, völlig ausschweifend, dass dem Vater das Erbe verprasst. Und der Ältere, das war der Knallharte. Der hat nämlich versucht, sich sein ganzes Leben lang die Liebe des Vaters zu verdienen, indem er möglichst perfekt seine Arbeit machte und der Vater hatte keine Chance, ihm seine Liebe zu zeigen, weil er immer auf dem Feld war. Er hat immer gearbeitet. Er war immer da. Und der Vater hatte gar keine Chance, ihm seine Liebe zu zeigen. Weil er ist nie zum Vater gekommen. Ich möchte euch dazu eine Passage aus einem Buch vorlesen, der eine oder andere mag das vielleicht kennen. Es ist von Ed Piorek und heißt Nahe am Vaterherz, Gottes Einladung an dich. Und er beschreibt in einem Zitat von Henry Nouwen ein Dilemma für den, der auf dem Feld war. Weil der andere, das ist so offensichtlich, ja? Das ist so offensichtlich. Also wer mit Alkohol, Drogen und Sex zu tun hat, was außerhalb der Ehe und Gemeinde und was weiß ich alles läuft, das ist so offensichtlich, da braucht man sich drüber unterhalten, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist. Aber das andere, dieser Hardliner, der den ganzen Tag auf dem Feld ist, das ist so subtil, dass du kaum eine Möglichkeit hast, auch nur ein Argument zu bringen, um Menschen von diesem Pfad abzubringen. Sie laufen lieber weiter draußen auf dem Feld rum und glauben, sie haben die Liebe des Vaters und nichts passiert. Und du siehst es in ihrem Leben und es tut dir im Herzen weh, aber du erreichst das Herz nicht und das ist genau die Krux an der Geschichte. Ich kann das Herz nicht erreichen. Und ich bin froh darüber, dass Jesus das tun kann, dass er unser Vater im Himmel das möchte. Henry Nouwen hilft uns, dieses Dilemma zu erkennen. Und zwar schreibt er in seinem Buch The Return of the Prodigal Son, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, die Verlorenheit des älteren Sohnes ist dagegen viel schwerer zu erkennen. Schließlich tat er immer das Richtige. Er war gehorsam, pflichtbewusst, anständig und fleißig. Die Leute respektierten ihn, bewunderten ihn, lobten ihn und betrachteten ihn vermutlich als das Musterbeispiel eines Sohnes. Nach außen war der ältere Sohn perfekt. Aber als er mit der Freude seines Vaters über die Rückkehr des jüngeren Bruders konfrontiert wurde, brach eine dunkle Seite in ihm auf und drang an die Oberfläche. Plötzlich wird er deutlich sichtbar zu einem wütenden, selbstgerechten, verbitterten, egoistischen Menschen, zu einer Person, die tief verborgen war, aber im Lauf der Jahre immer stärker und mächtiger in ihm wurde. Die Verlorenheit des wütenden Heiligen ist so schwer zu überbrücken, weil sie so eng verbunden ist mit dem Wunsch, gut und tugendhaft zu sein. Der ältere Bruder konnte die Sünde in seiner Arroganz, seiner Wut und seiner verurteilten Haltung gegenüber seinem Vater und seinem Bruder nicht sehen. Prasserei, Drogensucht und sexuelle Sünden sind leichter, als falsch zu erkennen und abzulegen. Aber unser Vater im Himmel gibt uns nicht auf. Er kommt uns nach, um nach uns zu sehen und hilft uns, in Kontakt mit unserem tatsächlichen Zustand zu kommen. Das hat was mit Selbstwahrnehmung zu tun. Ich würde mir wünschen, jeder Christ hätte 2, 3 Leute in seinem Leben, die ihm von Zeit zu Zeit einfach mal sagen dürfen, wie sie ihn sehen, wie sie dich sehen. Und zwar nicht die Leute, die dir sowieso nach dem Mund reden und die alle schön reden, sondern die wirklich ehrlich sind, damit du von Zeit zu Zeit eine Bestandsaufnahme machen kannst und eigentlich merkst, wo du wirklich stehst. Und das fehlt in unserem Leben, weil wir wollen alle nicht in einem schlechten Licht dastehen. Deswegen hat kaum ein Mensch das Recht, in mein oder in dein Leben zu sprechen. Und das ist ein Grund, wieder ein weiterer Grund, warum es Stagnation gibt, warum es nicht weitergeht. Weil wir eine Blockade davor gesetzt haben, dass wir das einfach nicht akzeptieren können. Weil wir, auf der anderen Seite heißt es dann, wenn dir jemand sowas sagt, das ist lieblos. Das ist nicht christlich. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir durch diese Schwierigkeiten, die da sind, also ich habe ja vorhin gesagt, dass das Leben unfair ist. Das Leben ist unfair. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben und wir in einer gefallenen Welt leben und es ist nicht lieb und nett alles da draußen. Das Leben ist unfair. Und weil das Leben unfair ist, kommen wir damit auch nicht besonders gut klar. Jetzt ist da ein kleiner Bruch drin, weil ich einen Faden verloren habe, aber das macht nichts. Ich wollte es euch nur sagen, ich habe es gemerkt. Aber da, worauf es letztendlich ankommt, ist, lebst du heute unbewusst noch das alte Muster, angefangen von Adam und Eva über das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Ausschweifung oder als Hardliner? Und dann merkst du eigentlich, da kommst du nicht so einfach raus. Das ist auch nicht mit einem einfachen Gebet getan, Herr, ich tue jetzt Buße und alles ist anders. Das ist es nicht. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben Angst. Und dann kommen ganz liebe Geschwister und sagen, du brauchst keine Angst haben. Toll. Das hilft nichts. Vor allen Dingen fühlt sich dein Gegenüber dann gar nicht ernst genommen. In der Bibel steht, in der Welt habt ihr Angst. Da heißt es nicht, natürlich steht an anderer Stelle, fürchte dich nicht. Klar, das weiß jeder, dass ich mich nicht fürchten brauche. Angst ist ein irrationales Gefühl. Aber wenn ich Angst habe, dann habe ich die Angst und dann ist es nicht damit getan zu sagen, du brauchst keine Angst haben. Sondern in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, mit Jesus geht's weiter, er wird dir helfen, dass du deine Angst überwinden kannst. Und das ist oftmals nicht mit einem einfachen Gebet getan, sondern oftmals sind es Prozesse, die in Gang gesetzt werden und die über mehrere Jahre dauern können. Ed Piorek hat 17 Jahre gebraucht, Joyce Meyer hat 8 Jahre gebraucht, Paulus hat 14 Jahre gebraucht, Mose hat 40 Jahre gebraucht. Braucht ihr noch einige andere Zeugen, die über Jahre erstmal geläutert werden mussten, bevor sie überhaupt dahin kamen zu erkennen, dass sie eine Veränderung notwendig haben, dass sie das brauchen? Ed Piorek hat immer sich so klein gefühlt. Der hat eine Gemeinde gehabt und dann war er immer eingeladen bei Gemeindeleitern, die Megagemeinden hatten. Und dann war er eingeladen, ja, wir haben hier einen Versammlungsraum mit 3000 Sitzplätzen, aber unser Gottesdiensthaus ist dreimal größer und da feiern wir jeden Sonntag 5 Gottesdienste. Und er kam aus so einer 100-200-Mann-Gemeinde. Der ist ja fast zusammengesunken. Weil Pastoren, wenn sie zusammenkommen, da geht es um Gemeindegröße. Und wenn du keine große Gemeinde hast, dann bist du ein kleiner Pastor. Und dann stehst du natürlich in einem schlechten Licht da. Und der hat einen Papa gefunden, also der das widerspiegelte, was wir von unserem Vater im Himmel eigentlich kennen sollten. Er hat John Wimber getroffen. Und der hat ihm dann einfach gesagt, dass er ihn lieb hat. Und dass er nicht darum geht, wie groß seine Gemeinde ist. Er hat sich nämlich gefragt, wieso ausgerechnet er zu solchen Vineyard-Konferenzen eingeladen wird, wo er doch so eine kleine Gemeinde hat. Und das ist der Ausweg aus dieser Geschichte. Die Rückkehr zum Vater. Und die Rückkehr zum Vater ist für den, der den ganzen Tag auf dem Feld ist und der Hardliner ist, das so, wie wir das eben gelesen haben, das ist fast unmöglich. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Erstens weiß ich nicht, ob dein Herz dafür offen ist. Das kannst nur du selber entscheiden. Und derjenige, der auf der Seite der Ausschweifung ist, das ist ganz einfach. Ne? Da sieht man ja, wie man einfach zurückkommt zum Vater. Aber dieses grimmige Gesicht dessen, der da steht, wie viele grimmige Gesichter habe ich schon hier in der Gemeinde abgeliefert und wie viele grimmige Gesichter sehe ich oft in dem, wenn man hier vorne steht und in die Gesichter guckt. Und du dann einfach spürst, uns fehlt Erkenntnis des Vaters. Dessen, was er für uns eigentlich hat. Und die Bibel ist nicht etwas, was Druck aufbaut. Die Bibel will keinen Druck ausüben. Überhaupt nicht. Weißt du, was die Bibel ist? Die Bibel ist der Sehnsuchtsschrei des Herzens des himmlischen Vaters nach Gemeinschaft mit dir. Es ist ein Sehnsuchtsschrei des Vaters im Himmel, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Er sehnt sich so sehr danach, dass du rauskommst aus dieser Haltung, dass du den Pfad verlässt, der dich an ihm vorbeiführt. Und der dich kämpfen lässt jeden Tag und der dich powern lässt und der dich und dann kommen diese Frustzeiten, die vielleicht ein paar Tage andauern, ein paar Wochen andauern, wo du dich durchkämpfen musst, bis du wieder da bist, wo du mal warst. Das ist nicht das, was Gott eigentlich mit seinem Wort für uns gedacht hat. Die Bibel ist der Sehnsuchtsschrei des Herzens des himmlischen Vaters nach Gemeinschaft mit dir. Und ich möchte dich ermutigen, aus dem alten Muster auszubrechen. Und lass den himmlischen Vater bei deiner Um- und Rückkehr ein Fest für dich feiern. Vertrau dich ihm ehrlich an. Trau dich ihm ehrlich an. Noch einen Nachsatz möchte ich dazu geben. Selbst der Hardliner ist der Meinung, dass er dem Wort Gottes folgt. Klar, weil die Bibel ist die Grundlage. Aber die Frage, die ich dir dabei stellen möchte, ist, folgst du dem Buchstaben oder folgst du dem Wort? Wisst ihr, warum? Und ich möchte das mal nicht so wie Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira sind sofort gestorben, nachdem sie gelogen hatte. Das meine ich jetzt nicht. Aber weißt du, warum du oft krank bist? Warum du Schwierigkeiten in deinem Leben hast? Die Bibel sagt im Römerbrief ganz eindeutig, der Buchstabe tötet und vor dem Tod kommt die Krankheit. Und wenn wir dem Wort folgen, dann folgen wir Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Johannes 1. Und das ist ein Unterschied, ob ich dem Buchstaben folge oder ob ich dem Wort folge. Und diese Erkenntnis möchte ich eigentlich so in dein Herz reinschreiben. Kann ich ja nicht. Aber der Vater im Himmel möchte dir das deutlich machen, dass sein Wort nicht dafür da ist, um Druck zu erzeugen, sondern dir deutlich zu machen, welche Liebe er für dich hat, damit die Sehnsucht deines Lebens nach Erfüllung, nach Liebe, nach Gerechtigkeit, dass das in deinem Leben zur Erfüllung kommt. Das ist die Haltung des Bruders, der zu Hause geblieben ist. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Stell dir mal vor, ich bin nicht dein Vater und vielleicht redet aber der Vater heute Morgen durch mich zu dir. Und er redet dir heute Morgen gut zu. Aber er hielt es seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir, jetzt schon, und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das ist das, was der Vater im Himmel dir geben möchte. Brich aus dem alten Muster, lass den himmlischen Vater bei deiner Um- und Rückkehr ein Fest für dich feiern. Vertrau dich ihm ehrlich an. Und er wird dir seine Liebe zeigen. Nicht so, wie dein irdischer Vater das getan hat. Weil dein irdischer Vater ist nicht der Maßstab für den himmlischen Vater. Der himmlische Vater ist etwas, was wir nicht kennen. Und deswegen fehlt uns Erkenntnis Gottes, Erkenntnis des Vaters. Bitte den Vater im Himmel im Namen Jesu. Bleib nicht am Kreuz stehen, denn Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir eine Tür haben zum Vater. Und wie oft bleiben wir am Kreuz hängen und erreichen nicht den Vater? Ich möchte euch einladen, zu beten, eine Antwort zu geben, wenn du möchtest. Also, wie du auf das reagierst, ist deine Sache. Ich bin auch gerne bereit, nach dem Gottesdienst noch zu fragen, auch zu Kritikpunkten. Kein Problem, sprich mich ruhig an. Wir können gerne darüber reden. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dich aufzumachen, dem Vater entgegen. Lass uns beten.